Wolfsblut. Tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfsblut. Ich bin Franziska Knabenreich, eure Gastgeberin, Autorin und Moderatorin. Na, habt ihr erkannt, um welches Tier es heute geht? Das war jetzt wirklich einfach. Es geht um Katzen. Wusstet ihr, dass es in Deutschland schätzungsweise über 15 Millionen Hauskatzen gibt? Diese treuen Begleiter sind nicht nur beliebte Haustiere, sondern auch faszinierende Wesen mit einzigartigen Verhaltensweisen. Doch während unsere Hauskatzen in vielen Haushalten geliebt werden, stehen viele Wildkatzenarten unter Druck oder sind sogar vom Aussterben bedroht. Aber was macht die Katze so besonders und beliebt bei uns Menschen? Ist es ihr verspieltes Wesen, ihre Unabhängigkeit oder einfach ihr schnurrendes Wesen, das uns verzaubert? In dieser Episode gehen wir diesen Fragen nach und tauchen tief in die Welt der Katzen ein. Birger Dechsel ist renommierte Katzenexpertin und eine TV-Kollegin von mir. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Katzenforschung und dem Artenschutz bringt sie wertvolle Einblicke in das Verhalten von Hauskatzen und die faszinierende Welt der Wildkatzen mit. Birger wird uns erzählen, wie wir das Verhalten unserer Haustiere besser verstehen können und welche Maßnahmen nötig sind, um gefährdete Wildkatzenarten zu schützen. Freut euch auf spannende Geschichten und Tipps, die sowohl Katzenliebhaber als auch Naturschützer begeistern werden. Herzlich willkommen, meine liebe Fernsehkollegin Birger Dechsel.
Hallo Franzi, schön bei dir hier im Wald zu sein.
Liebe Birger, ich habe dich gefragt, also eigentlich ist es ja egal, dich muss man ja gar nicht fragen, was dein Lieblingstier ist. Und das weiß man ja eigentlich.
Ich würde mal davon ausgehen, du hast ja, glaube ich, auch schon den Ton vorgestellt. Also das Miau geht schon in die richtige Richtung. Eigentlich alles, was Katzen ist.
Alles.
Groß und klein. Aber ich mag es wirklich um alle anderen Tiere. Aber Katzen sind natürlich, die sind einfach besonders.
Ja. Special. So, und deswegen habe ich gedacht, okay, Tier des Monats Katze können wir nicht machen. Deswegen habe ich mir jetzt eine Katze rausgesucht, mit der du auch was zu tun hattest. Das klären wir gleich. Nämlich den Schneeleopard. Und wir haben die KI mal wieder gebeten, ein paar Fakten zum Thema Schneeleopard euch zusammenzustellen. Und hier ist unser Tier des Monats, der Schneeleopard.
Erstens, Tarnkünstler par excellence. Der Schneeleopard hat ein wunderschönes, geflecktes Fell, das ihn perfekt in seiner gebirgigen Umgebung versteckt. Man könnte fast sagen, dass er der Ninja der Berge ist. Wenn du einmal einen Schneeleoparden in freier Wildbahn siehst, ist es wahrscheinlich, dass du ihn erst bemerkst, wenn er schon längst an dir vorbeigeschlichen ist. Vielleicht mit einem schelmischen Grinsen. Zweitens, Kletterprofi mit Sprungtalent. Diese majestätischen Tiere sind nicht nur hervorragende Kletterer, sondern können auch beeindruckende Sprünge machen. Bis zu 15 Meter. Das ist etwa dreimal so lang wie ein durchschnittliches Auto. Man könnte denken, sie hätten eine geheime Beziehung zu einem Zirkustrainer, denn sie meistern die Kunst des Hoch hinaus mit Leichtigkeit und Stil. Drittens, Einzelgänger mit einer Vorliebe für Ruhe. Schneeleoparden sind echte Einzelgänger und genießen ihre Zeit in der Einsamkeit. Manchmal könnte man meinen, sie führen ein geheimes Leben als Gurus der Entspannung, die sich in den Bergen zurückziehen, um die Stille zu genießen. Wenn du also einen Schneeleoparden auf einem Felsen liegen siehst, denke daran. Er meditiert wahrscheinlich über die besten Verstecke für seine nächste Beute. Trotz ihrer faszinierenden Eigenschaften ist der Schneeleopard jedoch gefährdet. Der Verlust seines Lebensraums durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft und Urbanisierung sowie die Wilderei und der Rückgang ihrer Beutetiere setzen dieser beeindruckenden Art zu. Um das Überleben des Schneeleoparden zu sichern, sind Schutzmaßnahmen und das Bewusstsein für ihre Bedrohungen unerlässlich.
So, liebe Bürger, Schneeleopard, was hast du denn mit Schneeleoparden zu tun gehabt?
Ja, ich hatte Gott sei Dank ziemlich viel mit Schneeleoparden zu tun. Ich durfte ein Schutzprojekt koordinieren. Das war ein bilaterales Projekt zwischen der kirgisischen Regierung und dem Naturschutzbund Deutschland. Es ging darum, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren sozusagen danach sind ganz viele der Wildtierbestände unglaublich dezimiert worden in den Staaten, die sich danach sozusagen gebildet haben. Es ist ganz viel Wilderei hat stattgefunden. Ganz viele wirklich Arten, die während der Sowjetunion noch gute Bestände hatten, also viable populations, wie man so schön sagt, sind plötzlich an den Rand der Ausrottung gedrängt worden.
Ja, wieso wurden die gewildert? Wegen dem Fell, ne?
Ja, Schneeleoparden leben teilweise über 4.500 Metern in Zentralasien, im Hochgebirge. Das heißt, es ist massiv kalt. Die können Temperaturen von minus 40 Grad aushalten. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie plüschig das Fell dann ist. Also sie wurden wegen dem Fell gewildert, aber nicht nur das. Auch die Jungtiere werden oder wurden gewildert sozusagen. Teilweise wurden die in die arabischen Staaten, in Privatzoos sozusagen verkauft, aber auch nach China in Zoos, weil Schneeleoparden, die sind zwar sehr, sehr groß und auch sehr, sehr kräftig, sie sind aber keine Leoparden. Der Name ist so ein bisschen irreführend. Das heißt, in Bezug auf ihr Verhalten, sie sind wahnsinnig, wie soll ich sagen, friedliebend. Also beim Leoparden zum Beispiel würde niemand, der klaren Verstandes ist, in ein Gehege reingehen irgendwie. Beim Schneeleoparden durfte ich das ein paar Mal machen und ich hatte auch natürlich mit Vorsichtsmaßnahmen und Tierpflegern und so weiter und so fort. Aber ich hatte keine einzige Sekunde, musste ich Angst haben. Also es gibt auch so gut wie keine dokumentierten Vorfälle, dass Schneeleoparden Menschen in der Wildnis angegriffen hätten.
Sind wahrscheinlich sehr scheu, ne?
Die sind unglaublich scheu und die verkrümeln sich sozusagen. Und deswegen gab es halt diesen Wunsch, weil sie auch so wunderschön sind mit diesem plüschigen Fell und diesen wunderschönen Köpfen und dann diesem sehr friedlichen Verhalten sozusagen, gab, wie Menschen nun mal sind, haben dann den Wunsch gehabt, die möchte ich als Haustiere haben.
So wie Siegfried und Roy so ein bisschen.
Naja, das waren ja nur Tiger und da ging es ja um Dressur irgendwie. Also es ging bei Schneelius nicht um Dressur, sondern eher so diese Schönheit zu Hause zu haben und natürlich was ganz Exotisches zu Hause zu haben. Ne? Und wenn du dir vorstellst, ein Tier, was irgendwie bei minus 40 Grad teilweise im Winter ausharrt, die haben ja auch so ganz lange, dicke Schwänze und die wickeln sie sozusagen um sich, um es warm zu halten, wie so eine Stola. Und wenn du dir vorstellst, die sitzen irgendwie auf der arabischen
40 Grad plus.
Ja gut, dann die werden dann natürlich gekühlt, aber weil irgendein Shake das da irgendwie haben möchte, da ist es grauenhaft, ist einfach grauenhaft. Und dann natürlich die Felle, das ist das nächste Problem. Also die sind wirklich massiv unter Druck durch Wilderei, aber auch durch Habitatverlust, weil die Leute immer mehr in das Gebiet, in die doch sehr hochgelegenen Lebensräume der Schneelöwen einfach vordringen. Und was wir gemacht haben, zusammen mit der kirgisischen Regierung, ist eine Wildhüter-Einheit aufzubauen vor Ort, ne, mit lokalen Leuten, die dann von hier finanziert worden ist, durch das kirgisische Umweltministerium koordiniert wurde. Wir haben dann eine Wildtier-Auffangstation auch eingerichtet im Issyk-Kul-Biosphärenreservat. Wir haben hier mit Zoos zusammengearbeitet, weil wir plötzlich auch, die Wildhüter-Einheit hat plötzlich auch Tiere konfisziert, die, also kleine Schneelius, die verletzt waren, die konntest du nicht wieder auswildern. Die wurden dann hier in das europäische Erhaltungszuchtprogramm der Zoos eingegliedert. Also ich habe da sehr, sehr viel und ich war sozusagen, ich habe das alles koordiniert irgendwie von den Spenden über die Wildhüter aussuchen, über dieses, über jenes und das war halt sozusagen ein sehr umfassendes Artenschutzprojekt.
Ja, Wahnsinn, weil als ich das gelesen habe, klar, ich google natürlich meine Gäste vorher, ne? Mir war gar nicht...
auch einfach frei und Spaß.
Aber weißt du, es ist so spannend, weil wir haben nie fürs Fernsehen zusammen gedreht, was ich sehr schade fand.
Und ich kann's.
Ja, aber ich hatte mal eine tolle Idee, so swap your skills. Also du wärst quasi Hundefriseurin für einen Tag geworden und
nee,
ich
das hättest du nicht sehen wollen. Das hättest du nicht sehen wollen.
Und ich Katzentrainerin wäre auch sehr lustig geworden. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, ob ich auch Katzen frisiere.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich sag dann ja immer, ich finde Katzen toll, aber nicht auf meinem Tisch bitte, weil du weißt ja selber, wenn eine Katze beißt, das kann auch richtig
kräftig. Kann richtig böse sein und das Thema ist eben auch, ganz ehrlich, Katzen müssen nicht frisiert werden, sondern Katzen müssen trainiert werden, sodass die Leute in der Lage sind, die Fellpflege selber zu betreiben, weil das ist eigentlich das, ne, für die Katze das Beste, wenn die zu Hause in ihrem Revier ist und Herrchen oder Frauchen lernen endlich mal, wie man das selber macht und das kann ich durch Training erreichen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man endlich aufhört, Katzen so zu zu züchten, dass die nicht in der Lage sind, ihre Fellpflege selber zu machen. Das
gibt es bei Hunden ja auch.
Wollte ich gerade sagen. Das Thema, ne, ich will jetzt nicht deinen Job wegnehmen, ja. Aber wir sind.
Aber gibt es bei Katzen das auch so Hybridkatzen?
Ja. Es gibt Hybridkatzen, aber die müssen jetzt nicht zu dir in die Fellpflege, sondern das sind dann eher die Langhaarkatzen, die so plüschig gezüchtet werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selber zu, ne, und also so ein Tier würde ja draußen überhaupt nicht überleben können, wenn das ständig hier überall verfilzte Stellen und also ich hatte meine Katze in der Verhaltensberatung auch, die ist dann auch unsauber geworden. Du, die sah aus wie Raster, ne? Mhm. Das war eine Perserkatze, die hatte überall so verkrustetes, solche langen Zotten darunter hängen. Klar, und die muss dann, da hilft dann auch kein Hundefriseur mehr, den muss zum Tierarzt narkotisiert werden.
Dann abscheren.
Dann alles abscheren.
Ja.
Das ist doch irgendwie, also und da wäre mein Appell, Leute, kauft solche Tiere nicht und das sind einfach, das fällt für mich in den Bereich Qualzucht.
Ja.
So.
Das ist bei mir die gleiche Meinung zum Thema Dudel. Also alles, was so Pudelmischlinge, da werden auch Rassen zusammengetan, die an sich schon sehr fellpflegebedürftig und aufwendig sind und die werden dann zusammengepackt und
genau.
Ja, ich halte ja auch nichts zum Beispiel mit diesen nordischen Rassen, Huskies und Alaska Malamut hier in unseren Gebieten zu haben. Ne? Das ist halt, die sind halt nicht für unsere Temperaturen gezüchtet, ne? Die gehören eigentlich ins Kalte. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Sag mal, liebe Birger, wie bist du denn auf die Katze gekommen?
Bin ich auf die Katze gekommen? Ich glaube, die Katze ist mir in die Wiege gelegt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also meine Mutter meinte, mein erstes Wort war Maum und nicht Mutter oder Mama oder irgendwas, sondern das war irgendwie eine Abwandlung von Miau. Das Einzige, was mich interessiert hat, also als Kind, mich hat alles interessiert, was sich bewegt, aber vor allen Dingen Katzen. Das kommt von meiner Großmutter und diese Liebe zu Katzen war immer schon da. Wir sind halt überhaupt keine Hundefamilien. In unserer ganzen Familie gab es nie Hunde. Ich liebe Hunde.
Also das ist echt toll.
Aber es war immer klar, Katzen und dann gibt's noch Pferde.
So. Okay. Und das finde ich so lustig, weil die meisten Leute, die ich kenne, sind entweder Team Katze oder Team Hund.
Ja.
Und das finde ich so spannend. Und ich bin ja, jetzt kann ich das mal sagen, ich bin ja ein Übersiedler. Ich war mal Team Katze. Ich hatte mal zwei Katzen.
Und bin jetzt Team Hund.
Und jetzt bin ich beides, weil wo ich jetzt hingezogen bin, wir haben ja drei Freigängerkatzen hier, drei bildhübsche Katzen und wir haben keine Mäuse hier. Das Thema will ich auch auf jeden Fall nochmal jagen und stimmt es wirklich, dass Katzen ihr Futter zu Tode spielen? Das klären wir aber nachher nochmal. Wie wird man denn, also dein Berufsweg ist ja so spannend, ja? Also allein dieses Projekt mit den Schneeleoparden, das finde ich ja so spannend. Wie kamst du denn dann dazu, dich den allgemeinen Hauskatzen.
Ich hatte also immer schon Katzen und ich war immer schon an Verhaltensbiologie interessiert. Das war schon immer etwas, was mich unglaublich interessiert hat. Und ich habe ja auch teilweise in England studiert und habe da auch sehr viel Kurse bei der Zoological Society of London gemacht und überall, wo von David Attenborough bis was ich, überall, wer da irgendwelche Vorträge zum Thema gehalten hat. Ich war da sozusagen und das war eigentlich ein privates Ding. So, und dann habe ich, wie ich hatte ja gesagt, wir hatten eine Auffangstation, die wir im Issyk-Kul Biosphärenreservat sozusagen mit deutschen Spenden aufgebaut hatten. Und dort hatten wir halt ein Gehege mit Schneelios. Und das heißt, wenn ich da war, habe ich ganz viel Zeit mit Verhaltensbeobachtungen verbracht, also ethologischen Beobachtungen einfach. Und es war so spannend, dass diese Tiere in einem ganz anderen Lebensraum leben.
Mhm.
Und trotzdem habe ich so viel wiedererkannt von dem, was ich zu Hause immer gesehen habe. Und das hat mich dann so dermaßen gekickt, dass ich angefangen habe, mich für die Verhaltensbiologie von Katzen zu interessieren und mir alles sozusagen zu besorgen, was es zu dem Thema gibt. Und dadurch, dass ich das Glück hatte, dass ich teilweise in England studiert habe, bin ich an die ganze Originalliteratur rangekommen, weil das ganze Spannende kam alles aus dem angelsächsischen Raum und nicht aus dem Deutschen.
Das ist
einfach so. Und dadurch konnte ich halt sozusagen mir die ganze Literatur und alles so firsthand besorgen. Und dann habe ich immer wieder mehr beobachtet, verglichen und dann habe ich festgestellt, also klein wie groß im Grunde genommen und das ist auch das, was der Professor Lehausen, der leider nicht mehr lebt, das war so der Katzenpapst in Deutschland, der viel für Kleinkatzen, also Wildkatzenarten gemacht hat, viel daran geforscht hat, viel darüber publiziert hat und alles und uns viel sozusagen über das Verhalten von Kleinkatzenarten mitgegeben hat und der hatte mal den prägenden Satz gesagt, klein wie groß und so ist es auch wirklich. Deswegen, wenn du dir das Verhalten von Schneelios anguckst, kannst du auch was für deine kleinen Miezen zu Hause lernen.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie viel Wildkatze ist in unserer Hauskatze drin?
Ich würde sagen, von allen domestizierten Arten ist die, und das sagen auch andere Verhaltensforscher, von allen domestizierten Arten ist im Grunde genommen die Hauskatze das am wenigsten domestizierte Tier. Und das hängt einfach damit zusammen, dass bei Hunden wurde ja sehr viel Zuchtselektion immer betrieben, weil Hunde wurden nach Funktion. Ne, da war der Jagdhund, da war dieses, die hatten alle ihre Aufgaben. Auch Pferde wurden auch nach Funktion gezüchtet. Und Katzen wurden nie nach Funktion gezüchtet, sondern man, Katzenzucht ist ja noch relativ jung.
Ach, darf ich noch gar nicht drüber
nachdenken? Ist total jung und es ging nur um Aussehen. Es geht um Fellfarbe, um Felllänge, um
Augenfarbe vielleicht auch.
Genau, ja. Ne, das, es geht also sozusagen um das schönere äußere Paket, was so bei Katzen perfekt ist. Mhm. Ich finde, da muss man gar nichts mehr irgendwie, ne, das ist einfach perfekt. A cat is perfect. Und von daher ist die Hauskatze in ihrem Verhalten so faszinierend, weil sie noch so nah an der Wildform dran ist.
Okay. Ah, spannend. Ja. Richtig, richtig, richtig spannend. So, pass mal auf. Ich habe mir mal so ein paar Fragen für dich überlegt. Das ist ja immer schwierig, ne? Was fragt man so seine Gäste? Was sind denn die häufigsten Verhaltensweisen von Hauskatzen, die für ihre Besitzer sehr überraschend sind? Also, du hast ja wahnsinnig viel fürs Fernsehen in verschiedenen Formaten auch gedreht, ne? Und hast ja sehr vielen Katzenbesitzern bei ihren Problemen
geholfen. Ich würde immer Halter sagen. Ich mag das Begriff
Halter
nicht. Stimmt. Genau. Ich besitze kein
Tier. Bei der Katze mein Auto,
aber ich besitze kein Tier, sondern
sehr schön gesagt.
Ich finde, das sind Familienmitglieder und ich besitze die nicht irgendwie, sondern
also, Katzenhalter.
Genau.
Also was überrascht
die Intelligenz der Katze.
Ja.
Ich glaube, das ist immer, dass viele Leute wirklich die Intelligenz ihrer Katzen komplett unterschätzt haben.
Mhm.
So, und dadurch auch häufig nicht die richtigen Angebote an ihr gemacht haben, weil, ach ja, das ist ja, keine Ahnung, das ist eine Perserkatze, die will ja den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen, da muss ich nicht groß was mitmachen. Perserkatze ist genauso ein Jäger wie die normale Hauskatze und wenn die einfach nur auf dem Sofa vor sich hingammelt, auf gut Deutsch gesagt, dann ist die unterfordert.
Und dann werden die komisch, Katzen, ne?
Ja, dann gibt's Verhaltensprobleme oft und das ist dann sozusagen.
Da muss die Katze auf die Couch.
Da muss die Katze auf eine andere Art und Weise auf die Couch. Nein, eigentlich muss der Halter dann auf die Couch, weil die Katze hat nicht das Problem. Die Katze sagt, hier stimmt was nicht. So in meinem Lebensumfeld.
Das ist
sozusagen
ja bei den meisten Tierhaltern so, ne? Also das heißt, Pferde kriegen Probleme, wenn der Mensch falsch kommuniziert, ne? Oder die Sprache der Tiere eben falsch versteht.
Richtig.
Und so ist es bei Katzen auch. Bei Katzen ist es ja so, die haben ja auch krasse Werkzeuge, ne?
Also, die haben sehr krasse Werkzeuge. Deswegen, ich habe ja auch viel mit aggressiven Katzen zu tun. Das ist so ein bisschen die Spezialität auch bei uns im Cat-Institut, dass wir viel mit aggressiven Katzen arbeiten. Das ist mir ganz wichtig, weil da besteht immer die Gefahr, dass sie eingeschläfert werden. Mhm. Und es ist fast immer ein Thema, dass die Leute falsch handeln, nicht verstehen oder man hat irgendwie Schmerzen oder sowas dahinter. Das heißt, man muss mit dem Tierarzt zusammenarbeiten, wo das Thema nicht erkannt worden ist. Aber die können wirklich massiv verletzen. Und ich kann nur jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin wirklich sagen, wenn ihr eine aggressive Katze habt, bitte nicht selber rumdoktern, sondern da ist ein Thema und das muss verhaltenstherapeutisch angegangen werden und nicht mit ein paar Tipps und Tricks, was ich auf Instagram finde oder so. Ja, also was ich da schon alles erlebt habe, irgendwie ist unfassbar, sondern da muss systematisch rangegangen werden. Das Tier hat ein Thema und das macht mit seiner Aggressivität darauf aufmerksam. Eine Katze ist niemals böse, die aggressiv ist. Es gibt keine gezielte, bösartige Aggressivität bei Katzen, bei Hunden wahrscheinlich auch nicht. Das sind immer Thema.
Oft Trauma oder Erlerntes. Ne?
Dann gibt es andere Themen.
Ich schnappe nach der Bürste und dann hört die auf zu bürsten, dann habe ich meine Ruhe. Ne? Das ist ja so, fängt das bei Weltmeer an. Wenn du sagst, ihr arbeitet mit aggressiven Katzen, habt ihr dann so Kettenhandschuhe oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, es geht natürlich darum, dass klar, ich mache natürlich auch Hausbesuche.
Ja.
Hab ich natürlich auch manchmal mit Tieren zu tun, die dann erstmal ein bisschen skeptisch sind. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie eine Situation, die ich nicht auflösen konnte, sondern es ist immer dann auch das falsche Verhalten. Mhm. Wie trete ich so einem Tier gegenüber? Und da hat mir auch geholfen, dass ich mit Raubkatzen einfach zu tun hatte und viel mit Tierpflegern, mit Raubtierpflegern zusammenarbeiten durfte und Zootierärzten und so, die mir ganz viel einfach beigebracht haben, wie verhalte ich mich, wenn ich mit einer Raubkatze so, weil ich war in Schneelio-Gehegen, ich hatte die neben mir sitzen im Grunde genommen, ich war mit Geparden im Gehege. Also es sind alles so Sachen, wo ich aber vorher mich habe natürlich gut briefen lassen, was machst du und was machst du nicht. Und da kommt mir natürlich dieses Wissen sehr, sehr zugute irgendwie, dass es halt ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie ist deine Körpersprache, wie verhältst du dich, machst du der Katze nachher noch mehr Angst durch das, was du machst.
Was sollte man denn gar nicht machen?
Gar nicht in eine Zurückaggression gehen, das solltest du niemals machen, dass du dann meinst, also sie verlierst du immer. Das ist so ein Thema, was manchmal Männer haben, dass sie dann meinen, sie müssten hier, muss der Katze nur mal ordentlich Bescheid geben irgendwie. Also ich hatte mal eine Kundin, das war ganz erschreckend, die hat eine Bengalkatze, also Hybridkatze, was so nochmal eine ganz andere Hausnummer ist irgendwie. Und viele Leute adoptieren Bengalkatze.
Diese ganz hübschen.
Ja, das ist genau der Punkt.
Sie sehen gar nicht so richtig aus wie Katzen.
Also, doch, aber die sind ja eine Hybride. Irgendwie.
Aber sehr speziellen Look haben die so.
Die haben sehr speziellen Look und das ist leider ihr Problem, weil sie deswegen adoptiert werden und viele Leute, ganz viele überhaupt nicht damit klarkommen. Und ich habe so viele Bengalkatzen in der Beratung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich habe halb Deutschland in der Beratung, wirklich, was das angeht. Die haben so viele Themen irgendwie. Und wie sind wir dazu gekommen? Es war ihr, genau, ich hatte meine Kundin, genau, da ging es auch um eine Bengalkatze, die war komplett unterfordert und die ist ihr ständig ins Gesicht gesprungen. Und dann hat ihr irgendjemand ganz, ganz Schlaues geraten, du musst die dann packen und so runterdrücken und so, naja. Ich möchte nicht sagen, wie es ausgegangen ist, ist nicht gut ausgegangen. Solche Geschichten, also wenn ich da dann hingehe und gehe zurück in eine Aggression, da kannst du nur verlieren. Ist bei Hunden wahrscheinlich genauso. Du kämpfst ja nicht mit einem aggressiven Hund.
Nein.
Du musst ja deeskalieren und nicht irgendwie da noch Öl ins Feuer gießen.
Ja.
Und das ist genau das Thema, was immer falsch ist. Du kannst mit einer Katze, egal ob die 2 Kilo wiegt oder 50 Kilo, du gewinnst nicht. Also die Idee kannst du
schon mal. Das würde man ja auch jetzt nicht mit einem Tiger oder so machen.
Das sage ich ja. Du gewinnst da nicht. So, das ist eine dumme Idee irgendwie.
Ja, das ist aber noch so ein bisschen dieses Oldschool. Das ist ja auch wie bei Hundetraining, ne? Dieses Oldschool-Hundetraining, wie es halt früher gemacht wurde. Das ist leider so. Ich bin ja vor ein paar Monaten von der Katze gebissen worden, richtig?
Oh.
Ja. Noch in meiner alten ja. Wohnung. Ich hatte so ein für meinen Hund wie so ein Zaun, so eine Begrenzung, ne? Und da hat die Katze sich drin verfangen. Das war so eine freilebende Dorfkatze. Die hat aber jemanden gehört. Und die hat sich dann da drin verfangen und dann dachte ich, oh komm, ich rette die. So. Jetzt war die aber so in diesem Zaun verfangen.
Ja, die war total panisch.
Die hatte richtig Panik so. Ja. Und dann hat die mich so krass zerlegt, Burgers.
Ich glaube nicht, doch. Ich kann mir das gut.
Ich habe noch Narben hier an der Wade, die hat mich wirklich krankenhausreif gebissen. Ne?
Ja.
Und sofort dann auch ins
Krankenhaus. Sofort, das ist mega gefährlich.
Und ihr Lieben, das ist mal ein Tipp für euch alle, weil ich höre das immer wieder, dass Leute das gar nicht wissen, dass Katzenbisse mit die gefährlichsten Bisse sind.
Nach Menschenbissen.
Und das heißt, man sollte sofort
ins Krankenhaus. Oder zum Tierarzt, der wüsste, das muss sofort behandelt werden und der wird dich sofort ins Krankenhaus schicken. Das Schlimmste ist, wenn die nicht bluten, weil dann sind nämlich die Kanini, also die Eggszene, haben das sozusagen richtig rein, die Bakterien richtig rein injiziert in dein Fleisch und dann denkst du, es ist alles fein und dann arbeitet das aber so.
Und das darf, glaube ich, nicht zugenäht werden oder so.
Nein, du brauchst halt Luft. Also es wird eigentlich offengelegt dann und dann wird immer gespült und Antibiotikum.
Genau.
Dann kommst du nicht drum rum. Musst du machen. Genau. Ich kenne Tierärzte, die haben sozusagen Arm dadurch verloren und alles.
Krass. Katzen. Richtig krass.
Ja.
Und zu mir, und weil ich das ja kannte von weil meine Cousine auch von einer Katze gebissen wurde. Die hat selber 3 Katzen und die ist, weiß gar nicht mehr warum, wieso, weshalb die gebissen wurde, egal. Und die ist Musikerin, das heißt, sie braucht ihre Hände.
Oh,
und da stand ganz krass auf der Kippe, ob die überhaupt später nochmal spielen kann. Ne?
Ja.
Und das Ding ist, das war so ein ganz junger Assistenzarzt im Krankenhaus, der sagte so, ja, wir machen ein bisschen sauber. Ich sagte, nee, machen wir nicht. Kennen Sie sich mit Tierbissen? Also ich will dann ja nicht überheblich klingen. Und dann habe ich gesagt, bitte können Sie jemanden holen, der sich mit Tierbissen auskennt, weil das ist wichtig. Ich bin Hundefriseurin und ich brauche meine Hände. Und dann kam ein älterer Arzt, der dann auch sofort gesagt hat, Antibiose muss gespült werden, ja, hier richtig. Und da. Und dann war ich auch ganz froh, ne? Aber immer, also für euch da draußen, wenn ihr mal von der Katze gebissen werdet, geht sofort. Am besten ins Krankenhaus.
Ins Krankenhaus oder zum Arzt, da muss sofort agiert werden. Eigentlich sofort, was ich als Erste-Hilfemaßnahme mache, ist sofort desinfizieren bis zum
Wetter Isadonna drauf.
Ja, Octanisept oder irgendwas, ne? Genau. Und das sprühen und dann danach sofort ab zum Arzt irgendwie. Aber sofort schon selber desinfizieren und nicht mit Wasser, sondern wir haben ja aber jetzt bei Corona gelernt, wie man desinfiziert. Das heißt.
Trinken.
Genau.
Da gab es mal so ein ganz.
Da gab es mal so einen Präsidenten,
der gesagt hat, man soll das trinken.
Genau.
Auch kein
genau. Da brauchst du auch nicht mehr ins Krankenhaus, dann bist du tot.
Hat sich das Thema auch erledigt. Sehr schön. Nee, das war mir nochmal ein Anliegen, dass wir mal über das Thema Katzenbisse sprechen, weil ich habe ja mit Hundebisse auch zu tun. Aber das ist für mich zum Beispiel das Thema, warum ich keine Katzen mache. Also ganz mal davon abgesehen, dass ich auch ähnlich wie du der Meinung bin, dass man das auch zu Hause irgendwie trainieren könnte mit der Kerze.
Ja.
Welche Rolle spielen denn Spiel- und Jagdverhalten im Leben von Hauskatzen?
Unglaublich wichtig. Hatte ja vorhin schon das Beispiel genannt. Die Perserkatze, die allzu ruhig, oder die BKH, die allzu ruhig beschrieben wird. Wenn die so ruhig sind, dann haben die manchmal Atemprobleme, weil sie brachycephal sind. Also weil
die Perserkatze hat ja so eine ganz platt gedrückte Nase.
Eigentlich nicht. Der normale Perser müsste eigentlich eine schöne, lange Nase haben. Das sind wunderschöne Tiere eigentlich, die sozusagen also immer mehr zu Krüppeln gezüchtet werden. Anders kann man das nicht sagen. Die Nasen sind ganz platt, die Augen quillen immer mehr raus, die Tränenkanale sind verstopft. Man nennt das Brachycephalie. Und dann haben die Atemprobleme. Die sind eigentlich ständig kurzatmig, so wie der Mops irgendwie im Grunde genommen.
Ja.
Und dann kann es natürlich sein, dass ich nicht so, oder eine Scottish Fold, die haben auch oft Brachycephalie und viele andere Probleme.
Ja.
Also, und dass die Katzen dann faul in der Ecke liegen, angeblich, weil sie nicht atmen können, das ist dann
Die sind gar nicht in der Lage.
Irgendwas. Die sind gar nicht in der Lage, das ist das Thema häufig. Also darüber soll ich mir Gedanken machen. Eigentlich jede gesunde Katze hat eine Jagdmotivation, jede. Einige mehr als andere.
Mhm.
Also es gibt einige, die haben extreme Jagdmotivation. Das heißt, wenn du die dann in der Wohnung hast, die wollen dann ständig spielen, weil Spielen muss Jagd simulieren. Und andere haben so nicht so eine ausgeprägte Jagdmotivation. Das ist ein bisschen Persönlichkeit und Genetik.
Mhm.
Aber eigentlich jede Katze will jagen. Das heißt, was sich bewegt, ist für eine Katze interessant.
Ja, meine Katze, die ich hatte, das war so eine schwarze Freigängerkatze, die war sehr verschmust, ist aber auch gerne rausgegangen. So. Und die hat mir dann immer Geschenke mit nach Hause gebracht. Also sind es Geschenke, wenn die eine Maus oder ein Vogel, also ich hatte einmal, hat sie eine Maus mit nach Hause gebracht, die gelebt hat. Und das ist dann halt geil, wenn du anfängst, ne, das Viehzeug zu jagen in deinem Haus oder in deiner Wohnung. Und einmal hatte sie mir einen Vogel mit nach Hause gebracht. Sind das Geschenke oder ist das einfach ihr...
Was meinst du?
Ich glaube nicht, dass das Geschenke sind. Das ist einfach ihre Beute.
Das ist Beute, die ich ins sichere Territorium mitbringe. So, die Hauskatze weiß halt, das ist mein sicheres Territorium.
Mhm.
Dann bringe ich das schön mit nach Hause und da kann ich dann schön damit weiter rumspielen.
Mhm.
Und das ist also so diese Idee, das ist so vermenschlicht, genau so die Idee. Dann bringt die da irgendwie eine Maus mit, die hat leider kein Schleifchen für mich. Nein, das ist es in der Regel nicht, sondern die bringt sie ins sichere Areal irgendwie.
Ja.
Man ist früher mal davon ausgegangen, dass es mehr Weibchen machen. Und weil die Weibchen bringen ja, um ihren Jungtieren, um den Kitten jagen und das alles beizubringen, bringen die ja ab einem bestimmten Stadium, bringen die lebende Beute mit. Es machen ein paar mehr Weibchen so und daraus hat sich dann die These entwickelt, dass es ja sein kann, dass die Katze denkt, wir sind so schrecklich schlechte Jäger, was ich aber auch nicht unbedingt glaube, weil wir bringen ja ständig immer die Dosen mit nach Hause, die ich dann fresse. Also wir bringen ja ständig Futter mit.
Ja.
Also glaube ich nicht, dass die Katze denkt, wir sind so schlechte Jäger. Also es hat eher was damit zu tun, dass es ein sicheres Kernterritorium ist, in das ich das zurückbringe. Und da kann ich mich dann ausleben mit anderen Worten.
Und sag mal, die spielen schon auch mit ihrer Beute, ne? So ein bisschen.
Also eine Katze, die draußen davon leben muss, die spielt nicht mit ihrer Beute. Das ist eine Perversion der Domestizierung im Grunde genommen. Okay. Also das wirst du bei freilebenden Felinen jetzt so nicht sehen, außer bei den Kitten, die anfangen lernen zu jagen sozusagen. Aber da sagt das Muttertier auch relativ schnell, hier komm, das ist zum Fressen, weil du musst davon leben. Mhm. Und eine Straßenkatze zum Beispiel, ich habe auch viel mit Straßenkatzen zu tun, die davon leben. Die spielen da nicht mit rum, sondern da sind froh, wenn die das haben. Dann wird der Todesbiss angesetzt und die fressen ja auch die Beute warm. Da wird, ne, nachdem der Todesbiss angesetzt worden ist, rapsch, 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 wird der Kopf aufgeknackt und dann wird der Rest ganz schnell verschluckt. Und dieses Spielen mit der Beute, das ist eine Perversion der Domestizierung im Grunde genommen, weil wir haben ja satte Katzen, aber die ja diese Jagd nicht voll ausleben können. Mhm, und die wollen sozusagen diese Freude an der Jagd, die sie einfach haben. Also wir dürfen halt nicht vergessen, ich bin selber Veganerin, sage ich ganz ehrlich. Das ist so ein Aspekt von Katzen, den ich akzeptieren muss. Selbst wenn ich selber kein totes Tier auf dem Teller haben möchte, muss ich einfach akzeptieren, wenn ich mit Katzen lebe, dass die durch und durch Karnivore sind. Und diese karnivore Lebensweise, dazu gehört eben auch zu töten.
Ich war letztens unten im Stall, weil ich lebe ja auch mit Pferden hier zusammen, und die Fee, unsere weiße Katze, hat sich genüsslich in der Stallgasse eine Maus zerlegt.
Aber hat sie gefressen?
Hat sie gefressen?
Ja, sicher. Ja. Die hat davon.
Manchmal finde ich noch so ganz kleine Organe von der Maus.
Ja, weil die sind bitter. Das ist meistens die Galle. Die Galle weil Katzen haben ja eine sehr, sehr gute Geschmacksknospen für bitter, weil bitter heißt giftig. Und deswegen wird die Galle oft nicht genommen.
Ach, was dann rumliegt.
Ja, mein Thai-Kater kriegt ja auch Mäuse, also kriegt gefrorene Mäuse, die dann aufgetaut werden, weil er sie einfach liebt irgendwie. Und der frisst die Galle mit, dem ist es wurscht irgendwie. Da kommt alles vom Pop ist was, was ich. Und manchmal spielt er auch mit der toten Maus, aber meistens frisst er die relativ schnell, weil das für ihn Futter auch ist.
Okay. Mhm. Okay. Welche Signale senden denn Katzen, um ihre Bedürfnisse und Emotionen auszudrücken? Also gibt es sowas? Also bei Hunden hat man das ja, dass sie eben Emotionen auch gut ausdrücken. Also bei meinem Dobermann, der heute nicht da ist, der ist im Kinderspielparadies heute.
Sehr schön.
Und den sehe ich genau an, wie es dem so geht. Und
ich glaube, Menschen können Hunde besser lesen. Mhm. Das ist so. Wenn man viel mit Katzen zu tun hat, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann Katzen lesen wie ein offenes Buch. Und wenn man sich ein bisschen mehr mit Körpersprache von Katzen auseinandersetzt, dann finde ich, kriegt man sehr viel von Katzen mit. Aber Katzen haben ja gelernt, dass wir Menschen, glaube ich, in ihren Augen manchmal so ein bisschen tump sind, wenn es darum geht, wirklich Signale zu erkennen. Und Katzen sind sehr, sehr gut da drin, ihre Menschen sozusagen dorthin zu führen, was sie haben wollen. Das heißt, ne, ich will jetzt raus, dann stehe ich vor der Terrassentür und mauze und dann gucke ich. Und kommst du? Nein. Dann wird nochmal gemauzt, es wird direkt angeguckt. Also die verstehen schon sehr, sehr gut, dass wir Menschen nicht so gut sind, ihre Kommunikation zu verstehen. Also haben sie sozusagen eine eigene Form mit uns Menschen der Kommunikation entwickelt. Also man hat auch zum Beispiel rausgefunden, dass Katzen in ihr Miau etwas einbauen, was wir gar nicht so hören, was sich so ein bisschen wie so ein Babyschrei anhört. So, und wir sind getriggert dadurch. Wenn wir das hören, dann hören wir die Dringlichkeit, ohne dass wir es wirklich verstehen. Das machen nur unsere Hauskatzen. Das hast du nicht bei wildlebenden Feliden. Die haben sich so viel Sachen angewöhnt. Auch, dass sie ja sehr, sehr viel vokal sind. Meine Katzen quatschen von morgens bis abends. Gut, ich habe einen Thai-Kater, dann habe ich einen zypriotischen Straßenkater, der viel türkisch Angora mit drin hat, was jetzt eigentlich nicht so eine megavokale Rasse ist. Der Thai schon. Und der hat sich halt angewöhnt. Wir sind halt ein sehr... Wie soll ich sagen? Bei uns wird viel geredet. Ein sehr kommunikativer Haushalt. Und er hat halt mitgekriegt, dass Hamlet, unser Thai-Kater, den kennen einige vielleicht auch noch aus der Katzenkita irgendwie. Da hat er auch schon viel erzählt. Der erzählt immer noch sehr viel. Und Milo, der zypriotische Straßenkater, war am Anfang ruhig, hat aber gemerkt, okay, Hamlet ist die ganze Zeit am Quatschen und irgendwie hat wahrscheinlich beobachtet, wenn Hamlet quatscht, dann passiert dieses und jenes. Also er ist völlig vokal geworden. Total vokal. Und jetzt habe ich ja noch einen dritten kleinen Kater adoptiert, der jetzt auch ein paar Monate noch im Tierheim war, um nachsozialisiert zu werden mit anderen Katzen. Und der hat auch gelernt, Ach komm. Mit den Tierpflegern, wie er kommunizieren muss, dass er das kriegt, was er möchte.
Also die Katzen sind schon schlau, ne?
So, die sind sowas von intelligent. Die beobachten uns auch die ganze Zeit. Die kriegen alles von uns mit.
Mhm.
Also, und die wissen genau, bei wem sie, sie können auch unterscheiden. Zum Beispiel, wenn du ein Pärchen hast, zum Beispiel Mann und Frau.
Mhm.
Und die wissen genau, ich muss mit der Frau so kommunizieren, damit das Futter schön schnell kommt. Und mit dem Mann, der ist so dumm. Der kriegt das gerade nicht mit. Entschuldigung an die Männer irgendwie, aber es ist meine Erfahrung, dass Männer häufig nicht so intuitiv auf die Katzen reagieren wie die Frauen. Frauen reagieren oft schneller. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die hat da mitgekriegt, bei ihm muss ich ein bisschen, also, und dann springt sie auf den Schoß und dann wird getretelt. Oder es wird irgendwie Kopf hier, Kopf da, keine Ahnung. Also da hat sie zum Beispiel gelernt, ich muss die Signale ein bisschen intensiver setzen.
Ach, das ist,
damit der das versteht. Oder ich muss zum Kühlschrank rennen und wieder zurück, damit der mitkriegt, während ich Frauchen vielleicht nur angucken muss und dann rennt die schon los und auf was möchtest du denn, welche Dose darf es denn heute sein?
Ja.
Also dieses Klischee über uns Katzenhalter oder Halterinnen, dass wir da sehr, wie soll ich sagen, von unseren Katzen hingeführt werden.
Das stimmt schon ein bisschen, ne?
Ja, wir leben das auch. Wir leben sie auch für diese Intelligenz und diese Cleverness irgendwie auch, wie sie das so hinkriegen. Ne? Also ich habe so viele Katzenhalter, die stehen da morgens früh auf, weil die Katze möchte dann halt Futter haben. Ich weiß, bei Hundehaltern, wenn ich mich mit Hundehaltern über unterhalte, die sagen, wie machst du denn noch alle Katzen im Schrank irgendwie? Der hat zu warten, bis ich aufstehe.
Maul!
Und die Katzenleute, okay, dann gehe ich dann um 5 Uhr morgens.
Genau.
Ich fall fast die Treppe runter, weil ich noch so müde bin, aber ich gebe dann halt was zu fressen und dann ist sie glücklich und wir können alle zusammen weiter schlafen.
Was war denn so in deiner Coaching-Berater-Karriere der krasseste Fall, den du je mit Katzen-Mensch-Bindungen hattest?
Ach Gott, das sind so viele. Weil es ist, jede Katze ist anders.
Mhm.
Jede Katz-Mensch-Beziehung ist auch wieder anders irgendwie.
Oder irgendwas mit einem tollen Happy End oder irgendwas
total Lustiges. Ich habe viele, viele tolle Happy Ends, was ich schön finde irgendwie, was mich total freut, wenn das dann sozusagen positiv endet. Ist natürlich nicht immer der Fall, aber ich würde mal sagen, in 95% der Fällen kriegen wir es hin, wenn die Leute mitarbeiten. Das ist immer die Voraussetzung. Ne, wenn einfach nur erwartet wird, ja, Frau Dexel und ihr Team, die machen das dann schon. Nö, das ist nicht unsere Aufgabe.
Naja, gut,
unsere Aufgabe ist sozusagen zu erklären und zu erläutern, wie machen wir es und natürlich unterstützen wir. Aber letztendlich, ich stehe nicht um 5 Uhr da und mache dann das Training, sondern das muss der Mensch dann selber durchführen. Was war?
Oder hast du bestimmt schon mal gesagt, okay, du und eine Katze, das wird nichts?
Ja, es gibt natürlich Situationen, wo man sagen muss, dieser Mensch, Katzpaarung passt nicht so und das ist leider, wenn wir wieder zu den Bengalen zurückkommen, ne, wenn ein Tier aufgrund der Optik sozusagen ausgewählt wird und ich vielleicht gar nicht weiß, auf was ich mich da einlasse, dass ich unglaublich bei den Bengalen zum Beispiel, wenn sie gesund sind, viele sind krank, viele haben irgendwelche genetischen Themen und sind dadurch ein bisschen eingeschränkt, aber wenn man einen gesunden Bengalen haben, der ist wahnsinnig agil, der will klettern, der will, die eigentlich brauchst du keinen Job mehr, ne, kannst du 24 Stunden am Tag eigentlich dich nur drum kümmern im Grunde genommen. Und wenn du dann sozusagen aber eine Situation hast, wo du 10 Stunden arbeiten musst, weil du das Futter verdienen musst irgendwie, da musst du dich nicht wundern, wenn du nach Hause kommst und vielleicht ist die ganze Wohnung voll markiert oder so. Und das sind dann so Situationen, wo ganz klar ist, hier passt das Leben des Menschen nicht mit der Katze zusammen irgendwie. Und dann gibt's einfach auch häufig falsche Erwartungen, ne? Also, dass ich die Idee habe, die Katze soll dieses oder jenes erfüllen. Und das ist bei Katzen immer eine ganz dumme Idee. Weißt du, so kann ich an ein Auto rangehen. Ne? Ich will ein schnelles, ich will ein langsames Auto, ich will ein Auto, das irgendwas transportiert oder was weiß ich, aber nicht an ein Lebewesen. Und bei Katzen schon gar nicht. Irgendwie. Die sind ganz ausgeprägte Persönlichkeiten. Und es geht darum, dass ich ganz offen an das Tier rangehe, aber mich auch ehrlich mache, was kann ich wirklich an Zeit investieren? Worauf habe ich auch Lust? Ne? Habe ich zum Beispiel so einen agilen Kater, wie ich die habe, also einen Thai-Kater, da kann ich nicht sagen, ich sitze den ganzen Tag vorm Computer oder ich kümmere mich nicht um das Tier, sondern da muss ich viel trainieren, da muss ich viel machen. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann ist das zum Beispiel die falsche Rasse für mich.
Hm.
Und dann wäre ich vielleicht besser aufgehoben, wenn ich eine älteren Katze, die eben sehr viel mehr schläft, die sehr viel mehr Ruhe braucht, ne? Wenn ich kuscheln möchte, wenn ich mit meinem Tier vorm Fernseher sitzen möchte, dann ist vielleicht ein älteres Tier die bessere Idee als ein 6 Monate altes Kitten.
Aber die sind doch so süß.
Ja, die sind süß. Ich habe gerade ein 4 Monate altes Kitten. Ich liebe ihn ja auch, aber er ist schon, ne, also gestern saß er im Kühlschrank und dann saß er im Hauswirtschaftsraum und wir haben ihn gesucht und er hat ständig irgendeinen Schabernack im Kopf.
Ja.
Macht wahnsinnig viel Spaß, aber ich bin nur am Rennen. Ja, Toni, du bist echt well behaved.
So auch ein, ihr könnt das jetzt leider gerade nicht sehen, aber die Birger sitzt jetzt hier und hat einen kleinen Hund, meinen kleinen Gasthund, auf dem Schoß. Und ist ein ungewohntes Bild auf jeden Fall.
Ich mag Hunde. Ich habe auch einen Gassi-Gehund, mit dem ich hier Gassi gehe. Das macht mir wahnsinnig Spaß. So ein belgischer Schäferhund-Labrador-Mix. Und das macht wahnsinnig Spaß, mit der ganz lange Spaziergänge zu machen. Das sind halt die Sachen, die ich mit der Katze nicht machen kann.
Aber es gibt Menschen, die mit ihrer Katze Gassi gehen. Was hältst du das
auch? Ich war ja, glaube ich, eine der ersten, die das sozusagen die Leingang überhaupt auch gezeigt hat. Und ich finde das in da, wo es sinnvoll ist. Und sinnvoll ist es da, wo es nicht gefährlich ist. Mhm. Also ich habe neulich jemand in Berlin damit gesehen, da bin ich dann hin und habe gesagt, Leute, was macht ihr hier?
In der Stadt oder
was? Das ist keine gute Idee irgendwie, auch nicht in einem öffentlichen Park, wo Hunde auch sind.
Ja.
Weil für Hunde kann eine Katze Beute sein und da kannst du dem Hund dann auch keinen Vorwurf machen. Das geht einfach nicht. Also dort, wo es für die Katze sicher ist und wenn die Katze das gewöhnt ist und die Katze auch drauf trainiert worden ist, dass sie auch in Schrecksituationen zu mir kommt und nicht wegpest irgendwie. Am besten dann vielleicht auch noch einen Tracker hat irgendwie, dass wenn was ist, dass ich das auch finde.
Mhm.
Also und die Persönlichkeit der Katze muss stimmen. Also nicht jede Katze ist dafür geeignet, weil Katze sind territoriale Tiere. Ich gehe auch mit meinen Katzen an der Leine, aber das eher so im Garten und um den Garten rum sozusagen. Mhm. Und die finden das auch ganz, ganz super. Also das macht ihnen totalen Spaß. Und ich mache das einfach, weil es einfach sicherer ist.
Mhm.
So, aber ich habe das von klein auf mit denen trainiert. Und wenn das passt, ich habe auch viele Kunden, denen ich das beibringe, wo es auch wirklich für die Katze, weißt du, die so wenig Möglichkeiten vielleicht hat, irgendwie, weißt du, Kontakt zu Gras und nach draußen zu kriegen und so, kann das eine gute Möglichkeit sein. Ich habe auch Leute in Berlin, die sozusagen einen Hinterhof haben, der abgegrenzt ist. Dann kann man mit den Nachbarn sprechen und sagen, hier, ich gehe immer um 8, zwischen 8 und 9 gehe ich mit meiner Katze raus. Bitte geh du da nicht mit deinem Hund oder so. Man kann vieles machen.
Mhm.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das für Katzen auch realisieren kann. Ich habe auch Kunden, ne, ich bin ja Berlinerin und wir haben Schrebergärten, viele in der Stadt. Und es gibt viele meiner Kunden, die haben einen kleinen Schrebergarten und die fahren dann mit der Katze in den Schrebergarten und da ist die dann an der Leine. Also man kann ganz viel machen, mehr als Leute denken irgendwie. Mhm.
Ich habe meine Katze damals überall mit hingenommen, ins Hotelzimmer, also halt das vorher abgeklärt. Ne? Du, dieses Auto fahren, ja, das geht.
Ja,
die war überall dabei, die fand das großartig.
Hamlet auch. Hamlet auch, der hat das ja auch von klein auf gelernt irgendwie und der liebt Auto. Wenn ich den Transportkorb rausnehme, was für viele Katzenleute der absolute Horror ist, oh Gott, wie kriege ich meine Katze in den Transportkorb? Ich habe eher das Problem, wie kriege ich die Katze wieder auf den Korb raus irgendwie und mein Neuzugang Pingu auch, der liebt Autofahren, der war mit mir auch schon überall, auch bei einer Freundin, die züchtet Hunde, die züchtet Collies und da saß er da, die leben auch mit Katzen
zusammen,
die Collies kennen die Katzen und er saß da in der Mitte mit 8 Collies, Riesenviechern und er war in der Mitte und er fand das alles ganz cool und
das ist aber wie bei allem einfach auch eine Trainingssache, ne? Und ich glaube einfach, Birger, dass die wenigsten Menschen sich über Katzen Gedanken machen, sondern die schaffen sich eine Katze an und sagen, ah ja, läuft schon. So irgendwie, ne?
Genau.
Und was hältst du denn davon, eine Katze alleine zu Hause zu halten?
Es kommt immer auf die Katze an. Also ich bin kein Freund von dieser Idee, dass jede Katze eine zweite Katze braucht.
Mhm.
Das ist eins der größten Missverständnisse, was im deutschsprachigen Raum hier rumgeistert. Wenn ich mit meinen englischsprachigen Kollegen darüber rede, die sagen immer nur, was ist mit euch los irgendwie?
Ja.
Weil es ist so, natürlich habe ich kleine Kitten, dann gucke ich natürlich, dass ich die zu zweit irgendwie vermittle. Auf jeden Fall. Habe ich aber eine Situation, dass eine Katze schlecht mit anderen Katzen sozialisiert ist und einfach nicht mit anderen Katzen leben will, Das gibt es.
Ja, das ist bei Hunden ja auch so.
Ja, und es gibt auch Katzen, die sind top sozialisiert mit anderen Katzen. Mhm. Die haben trotzdem keinen Bock. Die wollen alleine sein. Mhm. Und die müssen dann auch alleine gehalten werden. Und das ist dann auch keine Einzelhaft, sondern es ist wirklich eine Zwangsvergesellschaftung. Und wirklich nicht gut, solche Katzen zu vergesellschaften. Aber viele Katzen sind so auf dieser Sozialisierungsskala so in der Mitte. Mhm. Dass sie nicht mit jeder Katze können. Aber wenn ich das den richtigen Partner finde, der von der Persönlichkeit, vom Alter, von den Bedürfnissen zusammenpasst, dann kann das gut funktionieren. Das ist auch Mehrkatzenhaushalt, ist es so ein bisschen auch, was wir ständig machen, wo wir auch viel Beratung machen, auch viel präventiv sozusagen. Ich möchte noch eine zweite Katze. Welche Katze könnte passen? Mhm. Da muss ich ganz, ganz, ganz genau gucken. Und da zählt nicht das Aussehen, was ich möchte, weil ich immer schon mal eine lange Katze haben möchte, setze ich die jetzt zu meiner kurzer Katze dazu, obwohl das vom Alter, vom Temperament von gar nichts passt irgendwie. Mhm. Also von daher, es gibt da keine allgemeingültige Antwort, sondern die Antwort ist, dass ich sozusagen...
Die Katze entscheidet das.
Die Katze entscheidet sowieso, aber natürlich habe ich ein junges Kitten, dann würde ich immer dazu raten, das nicht als Einzelkatze, sondern gleich zwei zu nehmen, auf jeden Fall. Und auch nicht zu sagen, ja, dann nehme ich erstmal eine und in ein paar Jahren eine zweite. Mhm. Das ist auch eine schlechte Idee, weil die Katze einfach dann diese Sozialisierung, die ist nicht bei Katzen drin. Die werden da nicht mit geboren. Mhm. Die müssen das lernen.
Ah, ja,
das sind biologisch betrachtet, sind das Einzelgänger. Mhm. Nur Löwen sind keine Einzelgänger. Alle anderen Feliden sind Einzelgänger. Mhm. Und das ist denen nicht in die Wege gelegt. Deswegen müssen die von Anfang an mit anderen Katzen positive Erlebnisse haben, und wenn sie das die ersten Monate haben, dann hast du auch eine gute Chance, dass die auch mit mehreren Katzen gut leben können. Haben die das nicht, kann man noch nachsozialisieren, dann muss aber der richtige Partner her, und da gibt es keine Garantie, dass das klappt. Ist eine Katze aber erstmal 7 Jahre alleine gewesen, dann würde ich nicht dazu raten, da noch eine Katze dazu zu setzen. Dann klappt es manchmal mit dem Hund besser. Solange die Katze das Sagen hat.
Ja.
Es tut mir leid, Svenny, du musst jetzt mal weg, oder? Aber in einem Hund, ja, du bist so
sehr. Der hat ein bisschen Mundgeruch, muss er aufpassen.
Ja,
ne?
Aber in einem Hund-Katze-Haushalt ist es dann immer so.
Und Katze-Maus, ne?
Dass es gut läuft, wenn die Katze das Sagen hat. Dann fühlt sich das für die Katze richtig an.
Ja. Lass uns mal zurückkommen auf das Thema Wildkatzen. Welche Rolle spielen denn Zoos und Naturschutzorganisationen im Artenschutz von Wildkatzen?
Ja, also Zoos eher weniger.
Mhm.
Also da geht's eher darum, genetische Variabilität zu erhalten irgendwie, also genetische Vielfalt zu erhalten, was auch nicht unwichtig ist. Aber jetzt Katzen wieder auszuwildern, ist wahnsinnig schwierig.
Mhm.
Generell bei Karnivoren. Das hat mit Huftieren, klappt das schon viel eher irgendwie. Bei Katzen, die auch noch territorial sind, ist es nicht ganz so einfach. Also es gibt Projekte beim iberischen Luchs zum Beispiel, in Spanien, Portugal, also in Spanien in der Doñana gibt es ein sehr erfolgreiches Projekt, es ist wahnsinnig aufwendig sozusagen. Also das Wichtigste ist eigentlich im Artenschutz, was Katzen angeht, Wildkatzen, ist Habitat erhalten und zu gucken, dass die illegale Wilderei, weil Katzen sind einfach wegen ihrer Felle beliebt irgendwie, und auch die illegalen Abschüsse. In der Doñana waren es eben auch die Jäger, die abgeschossen haben. Und wir haben ja auch das Thema hier in Deutschland, dass Luchse immer wieder mal illegal abgeschossen werden irgendwie, wo dann die ganze Arbeit von Artenschützern mal kurz irgendwie in die Luft geballert wird. Also es ist, das sind so Themen. Eigentlich müssen halt Lebensräume erhalten werden. Dann natürlich Beutetierpopulationen müssen groß genug sein. Das war auch in Spanien das Thema, dass sozusagen die hatten dann teilweise auch so eine Viruserkrankung, da war nicht genug Beute da. Das sind so Themen. Also, und dann müssen natürlich auch Korridore vorhanden sein, dass auch Tiere in Paarungszeiten zueinander finden können. Das ist ja das Thema mit den Wildkatzen in Deutschland, dass die immer wieder überfahren werden, weil diese zusammenhängenden Korridore nicht da sind, irgendwie, damit die Tiere sich überhaupt finden können, um sich fortzupflanzen.
Der Luchs war ja auch lange weg aus Deutschland.
Der war lange, ich weiß nicht.
Ich glaube, 100 Jahre oder so, habe ich mal gelesen.
Das kann gut sein. Mhm. Der Luchs ist halt ein wunderbares, also ich hatte auch mal durfte auch mal in so ein Luchsgehege rein und habe mit so einer Luchsmama so ganz eng da gegenüber gestanden und das hat wirklich, also mir tief ins Herz geschossen. Also wirklich, ich finde das unglaublich tolle Tiere, weil das gehört ja zu den Feliden, die wir hier haben. Wir haben die Wildkatze und wir haben den Luchs. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der Luchs in allen Lebensräumen, die noch geeignet sind in Deutschland, sich wieder wirklich nachhaltig wieder viable Populations haben kann. Also Populationen, die auch überleben können, weil es ist so eine faszinierende Katzenart. Und Leute, es gibt keine, ihr müsst keine Angst vor Luchsen haben, wirklich. Da passiert nichts irgendwie. Das ist schon mal ganz wichtig. Ihr werdet die nie zu sehen bekommen. Mhm. Also ein Luchs mal zu sehen bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto irgendwie.
Ich höre den Luchs hier, weil tatsächlich, das habe ich dir eben erzählt, Birger, ich wohne für die, die es nicht vorstellen können, wirklich mitten im Wald. Und wir haben tatsächlich hier ein paar Luchse, oder vielleicht sind es nur zwei, ich weiß es nicht, aber wir haben,
die haben relativ große Reviere.
Ja, nachts den Luchs schreien gehört, rufen, wie auch immer. Und das ist, also das war ein Geräusch, das habe ich wirklich noch nie gehört.
Also das nächste Mal, wenn das passiert, dann rufst du mich an, dann kommst du mit meinem Schlafsack vorbei und dann will ich, das juckt mich, das will ich natürlich mitkriegen.
Also richtig krass, weil hier ist natürlich auch dunkel.
Ja.
Hier haben wir keine Lichtverschmutzung, keine Lärmverschmutzung.
Okay.
Hier ist total ruhig und klar, dann kommen die Tiere natürlich, bis auf das Schützenhaus hier nebendran. Aber die schießen jetzt nicht mehr. Die
Gott sei Dank.
Das ist halt so ein bisschen, das ist halt so dieses Krankheiten der Menschheit, weißt du. Auf der einen Seite wollen wir wieder unsere Wälder schützen. Der Wolf ist ja auch wieder da seit den 2000ern.
Und leider gibt es da so viele Diskussionen und auch so viel Missinformation und Hetze gegen den Wolf irgendwie.
Ja. Deswegen war ja meine erste Podcast-Folge auch über den Wolf.
Ja, es macht mich, also Wölfe habe ich auch in der freien Wildbahn schon gesehen.
Ah, Wahnsinn.
Ich habe einem Rudel nennt man das ja, ne? Ich habe einem Rudel Wölfe auf einem Hochgebirgsplateau gegenübergestanden. Ja. Ich war irgendwie auf 4500 Metern, das war in Kirgisistan. Ich war mit den Wildhütern unterwegs zu Pferd. Der Jeep, der noch nachkommen sollte, mit den anderen, der stecken geblieben.
Mhm.
Und wir sind sozusagen vorgeritten. Und dann war ich da in so einer kleinen Hütte. Und in Kirgisistan gibt es etwas, das heißt Kumis. Kumis ist vergorene Stutenmilch.
Hm.
Ich bin Veganerin. Ich hasse jede Form von Milch.
Hm.
Aber du kannst in Kirgisistan, wenn du Gast bist, kannst du nicht sagen.
Kannst du nicht ablehnen, ne?
Genau. Mhm. Ich habe es getrunken. Und mir war total schlecht danach. So, dann musste ich nachts raus. Es war wirklich stockduster bis auf die Sterne und zwar ein Plateau. Und ich habe mich wieder getrennt von dieser
Sternenhilfe. Ja.
Und plötzlich sah ich da ganz viele funkelnde Augen um das Bund. Und es war sowas.
Hast du da keine Angst gehabt?
Ich habe keine Angst. Ich weiß nicht, ich bin niemand, der Angst hat.
Ja. Also so im Dunkeln. Ich habe eher Angst vor der Dunkelheit. Ich habe nicht vor Tieren, also außer Dunkelheit. Vor Spinnen.
Ja, Spinnen liebe ich ja auch.
Ich bin Spinnenphobikerin. Aber ich habe vor dieser Dunkelheit und wenn ich etwas nicht richtig sehe.
Ja, kein Ding mit. Ich verlasse mich da auf mein Gespür. Mhm. Und ganz ehrlich, mir ging es nicht gut.
Ja.
War das für total egal, wer da jetzt gerade steht. Und die wollten
wir sagen es, an die Kotze von der Birger wollten die
Wölfe. Ja, da wollten die ran.
Echt jetzt?
Ja, die wollten daran. Die kamen ganz nah. Ich hatte überhaupt keine Angst, weil die werden oft bejagt in Kirgisistan. Die haben Angst vor Menschen. Also ich hatte überhaupt keine Angst. Die waren wirklich vielleicht 10 Meter von mir entfernt. Und dann wusste ich aber, okay, von den Raubtieren, okay, ich drehe mich jetzt nicht um und laufe schnell weg.
Nee, das
sondern
hat man.
Ich bin ganz langsam, ganz, ganz langsam habe ich mich wieder Richtung Hütte bewegt irgendwie und habe auch keinen Blick den Blick auf den Boden gehabt und bin ganz langsam zurück. Hatte aber in keinem Moment habe ich mich bedroht gefühlt.
Mhm.
Und dann haben die sich da auch.
Haben deine Kotze aufgegessen. Was eine Story, Bürger, wie geil.
Ja, und dann habe ich das dann auch den Leuten erzählt. Und da war auch gerade ein Voice-Forscher da in Kirgisistan, als ich da war irgendwie. Und der sagte, ja, das ist, hast du alles richtig gemacht.
Ja.
Und die hatten auch kein Interesse. Du warst so.
Nein, Wölfe sind ja auch
grundsätzlich
am Menschen nicht interessiert.
In
Und genauso ist es beim Luchs ja auch.
Beim Luchs ist es noch viel mehr, dass du kriegst ihn überhaupt nicht mit. Du könntest neben einem Luchs stehen im Wald. Du würdest ihn nicht merken. Er merkt dich schon von, ich weiß nicht wo, wie weit. Du würdest es nicht merken irgendwie. Und das ist so faszinierend. Auch mit Hauskatzen häufig, wenn zum Beispiel Hauskatzen weglaufen und die Leute suchen die.
Hm.
Dann sitzen die teilweise in dem Gebüsch und der Mensch steht davor und die merken das nicht irgendwie. Weil die können sich unsichtbar machen. Hauskatzen können sich auch in der Wohnung unsichtbar machen. Ich weiß
nicht. Vedana, ne?
Die schaffen das alle. Die schaffen das alle. Die sind einfach faszinierend.
So, liebe Birga, wir haben ja auch das Thema Artenschutz ganz groß bei uns auf der Fahne, ne? Also hier, ich glaube, alle, die irgendwie bei Hund, Katze, Maus arbeiten, sind auch Tierschützer und Artenschützer.
Ne? Ja, also
ein wichtiges Thema, ne? Weil wir ja so viel mit diesem Thema zu tun haben. Und ich habe natürlich für diese Sendung, wir wollen ja nicht nur informieren und bilden und tolle Geschichten erzählen, sondern Artenschutz ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen spenden wir in deinem Namen von Wolfsblut 150 Euro für ein ausgesuchtes Artenschutzprojekt. Was hast du dir denn ausgesucht?
Also ich habe mir ein Luchsprojekt ausgesucht, weil ich finde es total wichtig, dass wir eben auch unsere heimischen Felinenarten unterstützen irgendwie. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der Luchs wirklich richtig, richtig wieder nach Hause kommt und hier auch bleiben darf. Und im Bayerischen Wald gibt es ja auch Luchspopulationen. Und da habe ich mir sozusagen luchsbayern.de ausgesucht. Das ist ein Zusammenschluss vor allen Dingen auch von Biologen, wo es darum geht, die Luchswiederansiedlung eben auch wissenschaftlich zu begleiten, aber auch Umweltbildungsarbeit zu machen, sodass die Leute eben auch darüber aufgeklärt werden, dass sie keine Angst haben müssen vor dem Luchs und dass das Zusammenleben eigentlich gut funktionieren kann. Und der Luchs hat ja auch seine Hauptbeutetiere sind Feldhasen und Rehe im Grunde genommen.
Ja.
Also da ist nicht so extrem dieses Thema, was du bei dem Wolf hast, dass es da dieses Thema gibt von Schafsrissen und so, sondern da hat man eher andere Konflikte, dass mit den Jägern sozusagen da Übereinkünfte gefunden werden müssen, dass sie dem Luchs auch wieder seine Rolle im Ökosystem zugestehen.
Tolles Projekt. Wir stellen euch jetzt Birgers ausgesuchtes Artenschutzprojekt zum Thema Luchs genauer vor.
Der Luchs ist die größte heimische Wildkatze Europas. Scheu, faszinierend und in Bayerns Wäldern noch immer eine echte Seltenheit. Genau hier setzt Luchs Bayern eingetragener Verein an. Der gemeinnützige Verein engagiert sich für den Schutz und den langfristigen Erhalt der Luchse in Bayern. Dazu gehören wissenschaftliche Forschung, die Erfassung der Luchspopulation, Umweltbildung sowie die Zusammenarbeit mit Behörden, Jägern, Waldbesitzern und vielen weiteren Partnern. Denn nur wenn Mensch und Luchs dauerhaft miteinander leben können, hat die seltene Wildkatze eine Zukunft. Außerdem informiert der Verein über die Lebensweise des Luchses, baut Vorurteile ab und setzt sich für den Schutz seiner Lebensräume ein. Denn der Luchs braucht große, zusammenhängende Wälder und vor allem Akzeptanz. Mehr über die Arbeit des Vereins und den Luchsschutz in Bayern finden Sie unter luchs-bayern.de.
So, liebe Bürger, nimmst du eigentlich noch Klienten an?
Ja, klar. Ich berate, also ich weiß jetzt, dass Leute immer denken, oh Gott, ich darf die Frau Dechsel nicht anrufen, die kriege ich nie. Nein, ich habe ein Team natürlich, aber ich berate auch noch selber. Und zwar, ich mache gerne die aggressiven Fälle oder die bisschen schwierigeren Fälle. Aber mir ist es wichtig, sozusagen an dem Alltag der Katzenleute dran zu bleiben. Deswegen berate ich irgendwie. Und mir macht das auch totalen Spaß. Also ich bin wahnsinnig gern Verhaltenstherapeutin. Und doch, ich berate noch. Also wenn ihr Probleme habt, ihr könnt bei uns und dem Team anrufen irgendwie auf jeden Fall.
Super. Ihr Lieben, wir haben ein bisschen überzogen. Das war mir aber fast klar, weil das spannend, einfach ein super spannendes Thema ist und ich die Bürger auch total mag und einfach, ja, wir so kontroverse Jobs haben. Ne? Ich mit dem Hund, du mit der Katze, aber trotzdem haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten. Das war's heute mit Wolfsblut tierisch echte Geschichten mit der wohl bekanntesten Catwoman Deutschlands, Österreich und Schweiz nach Michelle Pfeiffer. Und wer den Witz, das muss ich noch ganz kurz erzählen, diesen Witz hat mein Freund nämlich gemacht. Dem habe ich erzählt, wer die Birga Dechsel ist. Und dann hat er gesagt, das ist quasi die deutsche Michelle Pfeiffer. Finde ich super.
Also ich finde das ein super Kompliment, auch wenn ich den Witz erst nicht verstanden habe, muss ich zugeben. Aber Michelle Pfeiffer ist ja jetzt eine grandiose Frau. Das habe ich jetzt als ein Kompliment auch.
Auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt einfach eine Runde Catwoman zusammen. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Wolfsblut tierisch echte Geschichten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit Birga Dechsel wie ich. Und noch irgendwelche Schlussworte, meine Liebe?
Feiert die Tiere, setzt euch ein für Tiere und für Katzen insbesondere.
Das war's mit Wolfsblut tierisch, echte Geschichten. Ich hoffe, euch hat die Episode mit Birger gefallen. Ich muss zugeben, ich habe wahnsinnig viel über Katzen gelernt. Ich war nie der große Katzenfan, aber das hat sich heute geändert und ich bin wirklich fasziniert von diesen Wesen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wolfsblut tierisch echte Geschichten.
Wolfsblut tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.